Vivian war Frontfrau der Band Aloha from Hell, gewann mit dieser den Kometen, ging mit Tokyo Hotel auf Tour und bereiste als Teenager die Welt.
Aloha from Hell!
Heute ist sie nicht nur solo unterwegs, sondern auch hinter der Kamera und als Podcasterin tätig. Möchte man da an alte Erfolge anknüpfen? Was macht es mit einem, wenn man so früh so großen Erfolg hat? Darüber und über vieles mehr sprechen wir in der heutigen Episode Scheitern für Anfänger. Doch bevor es losgeht, möchte ich euch den Sponsor dieser Folge präsentieren. Sowohl ich als auch viele andere Frauen leiden leider unter PMS bzw. PMDS. Wie hoch der Leidensdruck ist, das konnte man meinem Video, das immer noch von euch kommentiert wird, entnehmen. Und so habe ich es mir die letzten Jahre zur Aufgabe gemacht, herauszufinden, was das Leiden verringern könnte. Hier habe ich unter anderem meine Ernährung umgestellt und das hat mir sehr geholfen. Dennoch habe ich hierfür Unterstützung gebraucht und mich an Charmy gewendet. Charmy hat die Happy Days entwickelt. Die 3-Monats-Packung enthält eine einzigartige Kombination aus 17 natürlichen Vitalstoffen. Alle Wirkstoffe sind in einer besonderen Formel, speziell auf die Nährstoffbedürfnisse von menstruierenden Frauen, also für dich, abgestimmt. Es liegen für jeden der Wirkstoffe hochwertige wissenschaftliche Studien und Untersuchungen vor, die eine signifikante Wirksamkeit dieser Mikronährstoffe bei Zyklusbeschwerden werden zeigen. Mir ist an der Stelle wichtig, dass ich diese Kooperation initiiert habe und ich dachte ehrlich gesagt früher immer, dass man das als Influencer oder YouTuberin genauso macht. Mittlerweile wissen wir, nein, es läuft anders. Dennoch war mir besonders wichtig, dass ich dieses Produkt vorher teste, bevor ich es euch vorstelle. Und natürlich war eine Bedingung, dass dieses Produkt mir auch wirklich bei meinen PMS-Beschwerden hilft. Und was soll ich sagen? Das hat es. Ihr könnt euch einfach selbst überzeugen und es ausprobieren. Mit dem Rabattcode HAPPYMAGGIE10 bekommt ihr 10% Rabatt auf eure 3-Monats-Packung Happy Days. Ihr müsst auch ein bisschen Geduld mitbringen. Ich habe im 3. Monat vor allem gemerkt, dass es mir deutlich besser geht. In den ersten 2 Monaten hat sich mein Schlaf und meine Haut deutlich verbessert. So ein Vitalstoffkomplex ersetzt natürlich nicht eine gesunde Ernährung. Deswegen solltet ihr auch hier darauf achten, dass ihr diese an euren Zyklus anpasst. Die Ernährung an seinen Zyklus anzupassen, das ist tatsächlich ein sehr spannendes und vielseitiges Feld, in das ich mich eingearbeitet habe. Und umso tiefer ich grabe, umso schwieriger wird es, das Ganze in kurzen und knappen Content für euch aufzuarbeiten. Ich versuche es dennoch hoffentlich in den nächsten Wochen zu schaffen. Wer sich in der Zwischenzeit jedoch selber belesen möchte, dem kann ich dieses Buch hier empfehlen. Den Link dazu findet ihr in der Infobox. Ihr seht, es gibt dazu viel zu lesen. Jetzt geht es allerdings weiter mit einer neuen Folge Scheitern für Anfänger. Ich hoffe, ihr guckt das Video bis zum Schluss. Lasst dem Ganzen einen Daumen nach oben da, abonniert den Channel, aber am Ende folgt eurem Herzen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Scheitern für Anfänger. Wir befinden uns wieder in den G7 Studios, wofür wir sehr, sehr dankbar sind. Und ich bin noch viel dankbarer für meine neue Gästin. Es ist die Vivian.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich.
Ich freue mich, du.
Es könnte sein, dass der ein oder andere dich kennt und noch gar nichts davon ahnt.
Wer weiß, wer weiß.
Wer weiß, wer weiß. Ich habe letztens, als wir uns kennengelernt haben, das Wort Teenie-Star benutzt. Und im Nachhinein war ich mir gar nicht so sicher, ob das nicht super, was heißt beleidigend ist, aber vielleicht ist es auch sowas, was man öfter mal hört. Wie stehst du denn zu dem Begriff erstmal so?
Hättest du mich vor ein paar Jahren gefragt oder eher vor 10, als es alles noch so ein bisschen tiefer saß, wäre das wahrscheinlich schlimm gewesen für mich. Mittlerweile bin ich da rausgewachsen und ich finde das total in Ordnung und verwende es selbst, weil letztendlich, wenn ich auch darüber erzähle, nehme ich das halt auch, weil es war eine Teenie-Star-Ära und da war ich halt Teil von, deswegen ist es okay.
Genau, du warst Teil der Band Aloha from Hell.
Korrekt.
Ihr wart mit Tokyo Hotel auf Tour, habt den Kometen, glaube ich, sogar abgestaubt. Den
Korrekt.
Kennen wir, glaube ich, auch noch alle. Und ich finde das sehr, sehr spannend, weil ich mich immer gefragt habe, was wäre mir passiert oder wie wäre es mir damit gegangen, wenn ich in so jungen Jahren berühmt geworden wäre und von jedem wahrscheinlich auch gesagt bekommen hätte,
Du bist ganz, ganz toll. Und jetzt ist die große Frage. Scheinbar lebst du noch und du bist nicht auf Koks. Glückwunsch dafür.
Das hat funktioniert.
Ja, also ja. Lindsay Lohan ist nicht...
Gerade, ich bin gerade noch so...
Vorbei.
Ja.
Wie ist das denn so, wenn man so früh... Jetzt kannst du ja wirklich mit Abstand auch drauf blicken. Wie ist das so, wenn man so früh so viel Erfolg und Aufmerksamkeit auch bekommt?
Schwierig. Also... Ich habe sehr viel Zeit damit verbracht, das alles so in der Retrospektive mal anzuschauen und wie das alles war. Und um das jetzt einfach mal auch für die Zuhörer ein bisschen greifbarer zu machen, es ist jetzt, das Ganze war zwischen 2007 und 2010. Das heißt, sind jetzt 11 Jahre vergangen, dass wir uns getrennt haben mit Aloha from Hell. Und es war als erstes natürlich die allergeilste Zeit immer noch. Und ich möchte nichts missen, weil ich sehr viel erleben durfte, was, glaube ich, also jeder, jede, der, die irgendwie daran denkt, ein Star zu sein in jungen Jahren, ich habe das einfach erlebt. Also um das mal in a nutshell zu sagen. Und das war ganz, ganz toll, hat aber auf die lange Sicht natürlich auch ein paar Schattenseiten mit sich getragen, weil du hast es ja gerade erwähnt, jeder hat mir gesagt, wie toll ich war und was ich alles kann und wie krass und höher, schneller, weiter und zwischen Schule und den nächsten Auftritten gependelt und gar keine Zeit zu realisieren, was da eigentlich gerade passiert. Mhm. Aber ganz, ganz schnell musst du auch nur noch funktionieren.
Ja, du bist auch irgendwie ein Produkt wahrscheinlich, oder? Oder haben sie euch menschlich behandelt?
Ich würde mal behaupten, ich hatte extrem Glück mit meinem Team. Wirklich, weil ich habe ja auch links und rechts geschaut, was da auch passiert ist. Muss ich wirklich sagen, wir hatten extremes Glück, mit den Menschen zu tun zu haben, die wir als Crew bezeichnen durften. Nichtsdestotrotz war es, glaube ich, so, dass die auch gar nicht wussten, wie man mit vor allem, weil es war damals ja schon sehr männerdominiert, wenn man so schaut, wer da sonst irgendwie am Start war, in dem Alter auch. Ich meine, ich war 14, als ich gesigned wurde bei der Sony. Die wussten mit einem 14-jährigen Mädchen, was mitten in die Pubertät gerade, also das war ja von 14 bis 17 wurde ich begleitet quasi als Sängerin. Da entwickelt man sich halt, ne? Also ob du willst oder nicht. Ja. So, du bist mittendrin.
Ja.
Und ich glaube, die waren auch mit überfordert und wussten überhaupt nicht, wie sie mit mir umgehen sollen, was sie mit mir machen sollen, dass ich andere Bedürfnisse habe, emotional auch auf einer anderen Ebene bin, vielleicht auch als Person, also jetzt mal gleichgültig, ob Männlein oder Weiblein oder wie auch immer, aber dass die haben nicht gecheckt, dass ihre Worte extreme Macht haben und das, was sie mir gesagt haben, wie ich zu funktionieren habe als Produkt. Weil sie konnten natürlich, die wollten ein Business machen mit uns.
Und was waren das so für Sätze oder was hat sich eingeprägt?
Kriegt da direkt immer Gänsehaut. No. Naja, also der Körper entwickelt sich ja auch einer Frau, nicht wahr? Und dann sitzen wir beim Essen und dann wurde gefragt, ob ich mir denn sicher bin, ob ich diesen Burger essen möchte.
Wirklich? Das ist so ein Klischee und es ist wahr.
Also... man kann schon sagen, dass die einen schon relativ schnell so in eine Essstörungsrichtung gepresst haben, ohne es zu wissen. Also ich werfe niemandem vor, dass er das bewusst gemacht hat. Aber dass sich ein Frauenkörper von 14 bis 17 einfach verändert, ist logisch.
Ja.
Und wenn du dann aber jedes Mal vor jedem Interview, bei irgendwelchen Fittings oder sonst irgendwas so, ach, da hast du mal reingepasst. Oder, na, da musst du auch mal wieder zum Sport, ne? Und sowas halt die ganze Zeit, ja, natürlich, mir war bewusst, ich muss fit sein. Aber guck, dass ich überhaupt nicht rechtfertige. Mhm. Also man ist da so in was reingerutscht, was einfach nicht gesund ist.
Ich habe einen Lebenslauf des Scheiterns. Den ziehen wir nicht immer komplett durch. Aber bei dir stellt sich natürlich jetzt die Frage, weil Lebensläufe, musstest du jemals einen Lebenslauf schreiben?
Ja, habe ich tatsächlich. Ja. Also natürlich, wenn du dir mal überlegst, ich bin mit 17 quasi, war die Karriere erstmal on hold. Ich habe ja nebenbei trotzdem mein Abitur gemacht. Ich bin mit 17 dann nach Berlin gezogen. ja, die ersten Jahre auf jeden Fall auch noch im Studium. Ich habe sehr schnell einfach da einen Studiojob irgendwie bekommen oder hier reingerutscht oder sehr viel durch Netzwerken und Connection und allem. Gerade in Berlin ist es ja gang und gäbe. Aber ja, zwischendrin habe ich dann auch schon mal einen Lebenslauf geschrieben, weil ich halt auch immer wieder dieses Gefühl von, ich muss raus aus der Musikindustrie. Mhm. Ich möchte irgendwas machen, was mir gehört, weil ich das Gefühl hatte, dass dieses ganze Musikindustrie-Ding, und das begleitet mich bis heute noch, halt wie mich so übergestülpt wurde. Du musst so funktionieren, mhm, weil das ist das Game. Mhm. Und entweder du machst mit oder bist halt raus.
Ja.
Und dann habe ich natürlich zwischendrin gehabt, so, okay, ich muss jetzt raus und ich will was anderes machen. Ich will schreiben. Ich möchte irgendwie in der Modeindustrie Fuß fassen. Also, mhm, ich habe auch alles mal irgendwie durch und habe dementsprechend auch ein paar Lebensläufe verfasst. Ungern.
Ja.
Weil ich auch nicht wusste, was ich schreiben soll. Gefühlt.
Ja.
Aber ja, hab ich.
Hast du denn dann auch erwähnt, dass du diese Vergangenheit hast?
Immer. Also, ja, das... Als ich nach Berlin gezogen bin, habe ich es erstmal versucht zu verheimlichen.
Ja.
Hat überhaupt nicht funktioniert, weil ich habe da dann mein Abitur fertig gemacht. Mhm. Und am zweiten Tag waren dann so zwei Girls, die dann meinten, ich kenne dich doch aus der Bravo. Und ich war nur so, nein, ich wollte doch hier ein neues Leben anfangen.
Ja.
Bisschen in Anonymität. Also ich hatte Probleme, mhm, das irgendwie als Teil von mir zu sehen. Und irgendwann war ich halt so, naja, was soll ich denn sonst draufschreiben? Das ist, also, ja.
Das habe ich gemacht.
Es ist halt, ich, ja, habe da ja Erfahrungen gesammelt. Ja. Die sammeln andere in keinem Studium, blöd gesagt, an der Popakademie, genau, wo du das Künstlerdasein oder das Management studierst. Ich habe es halt erlebt. Beide, mhm, Seiten. Also, ich habe mich ja auch in die Welt der Plattenfirma reinversetzt und geguckt, was geht, mhm, da. Und mit den ganzen Reisen und so. Und besseres Timing und Zeitmanagement und wie funktionierst du in der großen, weiten Welt?
Ja.
Kannst du ja eigentlich nicht haben.
Aber das heißt, du hast dich bewusst auch dafür entschieden. Also man kann jetzt nicht davon sprechen, euch wurde der Vertrag nicht verlängert oder die Band hat sich Tic-Tac-Toe-mäßig gestritten und du wolltest trotzdem weitermachen. Also du hast bewusst gesagt, ey, war eine coole Zeit, möchte ich nicht mehr. Oder kamen dann doch so Phasen, wo du dir dachtest, na, vielleicht doch.
Ich glaube, es war eine Mischung aus allem. Du musst dir ja vorstellen, ich war mit vier Jungs in der Band, mhm, die auch alle plus minus im gleichen Alter waren. Das heißt, wir haben alle gemeinsam die Pubertät so durchgemacht. Und sowas Extremes. Naja, also mit einfach die ganze Welt bereisen. Und jeder hat seine eigene Entwicklung irgendwie für sich gemacht, wodurch natürlich auch Reibereien entstanden sind.
Ja.
Ganz klar. Plus den Druck einer Plattenfirma,
ja,
die uns als Produkt, als Business sieht und Geld mit uns verdienen möchte.
Ja.
Also wer am besten funktioniert, was most of the time halt die Frontfrau auch oft ist, mhm, weil sie ist dann das Gesicht, wurde da natürlich auch ein bisschen geschossen. Und ich wurde irgendwo hingeschickt ohne die Jungs, weil dies und jenes. Und ich habe halt funktioniert. Mhm. Also ich war sehr gut im Funktionieren und, mhm, einfach abrufen. Nicht, dass ich nichts... Also ich habe es geliebt, was ich getan habe, mhm, aber trotzdem war ich halt in einem Modus, wodurch einfach, logisch, Leute, wir sind Menschen. Wir haben alle Gefühle, wir entwickeln uns. Und das, dass wir innerhalb der Band einfach auch gekriselt haben durch den Druck, plus die Plattenfirma hat sich umstrukturiert.
Oh.
Wir hatten, weil wir in Japan so großen Erfolg hatten, die Option auf ein zweites Album. Aber da ich durch die Umstrukturierung äußerlich, als auch sagen wir mal innerlich, also innerhalb der Band, war es irgendwann an dem Punkt, wo es mir, also ich kann immer ja nur von meiner Erfahrung sprechen, so, ich kann nie in die Köpfe oder Gefühle der anderen rein, aber mir ging es auch nicht mehr gut. Also meine Eltern haben mich ja immer unterstützt und die haben natürlich auch mitbekommen, was bei mir passiert ist. Weil ich natürlich ja auch, ich komme aus einem kleinen Dorf, das war natürlich auch nicht das Geilste.
Ja, so, ja, ja.
Und ich glaube, ganz, ganz viele Faktoren haben mit eingespielt, dass wir dann gesagt haben, wir lassen's.
Ja. Aber wie war das denn mit deinen Eltern? Wie bist du überhaupt zu der Band gekommen? Wie kriegt man so früh einen Plattenvertrag? Was muss man da auf irgendwelchen Dorffesten spielen?
Sag mal.
Macht man bei einem Casting mit?
Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten.
Was war es bei dir?
Zufall. Wir haben uns tatsächlich, wie du gerade schon so ein bisschen angedeutet hast, mit Dorfhessen, wir haben damals als Band uns zusammengefunden in einer Musikschule. Zwei von denen, Feli und Mo, mit denen bin ich groß geworden. Das waren meine Brüder. Also seitdem ich 3 bin, bin ich mit denen aufgewachsen. So richtig klassisch, dann auf Geburtstagen gespielt, weil der eine hat angefangen, Gitarre zu spielen, der andere dann getrommelt, ich habe gesungen. Und wir sind richtig, also klassisch, wie es im Buch steht. Mhm. Und die haben dann quasi noch Max und Andi, meine zwei weiteren Bandkollegen, noch mit angeschleppt, irgendwann später, 2006. Und dann haben wir zusammen Musik gemacht und haben dann gesagt so, Mensch, wir wollen jetzt halt auf Stadtfesten und in unserer Region ein bisschen stattfinden. Yeah. Und dann haben wir mit der, Musikschule, so, da sind wir, Musikschule eben kooperiert und die haben die ersten 3 Demos mit uns aufgenommen.
Oha.
Heidewitzka.
Das war und ist immer noch teuer, ne?
Ja, ja, voll. Also das war super geil. Die haben halt auch uns, ne? Die haben gesehen, da steckt was in uns. Mhm. Die Demos waren eher schlecht als recht. Also wirklich, das ist wirklich. Wir waren sehr in der Emo-Zeit. Leute. Mhm. So mit Shouts und Schreien und ganz viel über Tod und Emotionen. Nee, also wir waren richtig da am Start. Und damit haben wir uns beworben. Mhm. Bei Stadtfesten. Und meine Mom tatsächlich hat dann irgendwie im Internet gesehen, dass doch die Bravo einen Bravo Newcomer Contest ausgeschrieben hat. Ja, also es war die böse Mama, die liebste Mutti, die das gefunden hat und gemeint hat, hey, lass doch mal hinschicken.
Ja. Jo. Und dann?
Und dann ging das irgendwie los. Und sie wollte, weißt, erst hingeschickt, ne?
Und dann
wollte, die wollte uns dann nicht hinlassen, weil wir wurden dann eingeladen nach München. Ja. Aber das war unter der Woche. Wir sollten da akustisch spielen. Mhm. Und sie so, nee, also du wirst ja nicht in der Schule fehlen wegen sowas. So, wir wissen ja nicht, wo das hingeht und bla bla.
Es war 2 Jahre später, sie ist in Tokio.
Ganz genau so. Das war das erste Mal, dass ich so bewusst eine Tür zugeknallt habe. Wirklich, weil ich war so sauer. Ich so, du schickst es da erst hin und jetzt willst du mich, du verbaust mir mein ganzes Leben. Ungefähr so habe ich dann da rumgeschrien und ich war sonst ein sehr harmonisches Kind.
Ja.
Ne, Mama? Das würdest du auch bestätigen. aber da habe ich echt irgendwie, hat es da pulsiert in mir, wo ich dann auch gesagt habe, so nee, jetzt reiß ich mal raus. Und schwuppdiwupps waren wir dann im Büro vom Direktor und ich so, ich bräuchte einen Tag frei. Ich muss nach München meine Karriere aufbauen. Und Grüße gehen raus an Dr. Bauer. Der war ein großartiger Typ auf einem musischen Gymnasium. Und der hat gesagt, der hat mich auch freigestellt, als wir nach Japan mussten und so weiter. Der hat richtig supportet und hat da echt, also hat mich da, also hätte der gesagt, nö, wäre ich wahrscheinlich nicht da gewesen. Ne?
Krass, oder?
Weil geschwänzt hätte ich jetzt eher nicht so.
Krass.
Ja, so manche Schlüsselmomente, wo ich mir denke, so boah, krass, ihm ist, glaube ich, gar nicht bewusst, dass er mit...
Ey, Digga, sag das nicht, der will 20% im Nachhinein.
Was wir schneiden es nachher raus.
Was mich zur nächsten Frage bringt. Hast du viel Geld verdient?
Also, wenn ich richtig viel Geld verdient hätte, ne, dann wäre ich jetzt irgendwo schon...
Dann wärst du nicht hier, ja, toll, danke.
Ja, will ich nicht bei ihr wohnen. Es regnet draußen, nicht mehr irgendwo, wo es warm ist. Ich sag's immer so, ne? Ich konnte mir Dinge leisten, die ich mir sonst nicht hätte leisten können. Und habe ein bisschen was dank meiner Eltern auf jeden Fall auch zur Seite gepackt. Mhm. Aber ich sag mal so, ich wurde jetzt nicht reich. Gell? Mhm. Also da ist ganz großer Kuchen und jeder möchte davon was.
Ja.
So dass am Schluss, glaube ich, für die Künstler, und das ist ja bis heute noch so, schwierig. Wir waren eine Maschinerie.
Ja. Ne?
Und mir ging es halt, also mir ging es halt damals ja auch gar nicht darum. Mhm. Ne? Also es war nice to have, dass ich mir irgendwie damals, das erzähle ich immer, ein MacBook holen konnte. Mhm. So, und war halt so, Alter, das konnte sich halt mit 15 keiner leisten.
Ja.
So,
ja,
oder
ja,
wollte sich auch niemand leisten. Ja. Und, oder alle Eltern hätten gesagt so.
Ja, ja.
Und das konnte ich halt. Und ich habe mir das von meinem eigenen Geld gekauft. Mhm. Aber, ne. Mhm.
Glaubst du denn, dass, also hättest du irgendwas anders gemacht so? Im Nachhinein? Gibt es irgendeinen Punkt, wo du sagst, ne, das bereue ich?
Gute Frage. Es gab eine Zeit, wo ich alles bereut habe.
Mhm.
So, dass ich da, wo ich mich danach gesehnt habe, wie sonst irgendwas, einfach ein normales Leben zu führen.
Ja,
weil
ja,
ich,
ja,
ich würde es halt meinem Kind nicht wünschen.
Ja.
Wirklich, also ich sage immer, ich möchte niemals irgendwie so klingen, als wäre ich nicht dankbar.
Mm.
Weil ich bin's, weil das, was wir erleben durften, einfach unfassbar einmalig ist. Mm. Und ich fast Probleme habe, mich an alles zu erinnern, weil alles so schnell ging.
Oh.
Aber anders ist halt jetzt, ich war gar nicht in der Lage dazu, irgendwie einen Punkt zu finden, wo ich hätte irgendwas anders machen sollen. Ich war in einem High.
Yeah.
3 Jahre lang.
Yeah.
Ich bin geflogen.
Yeah.
So. Und entweder war ich ganz oben oder halt ganz unten und habe halt irgendwie in meinem Zimmer gesessen und war halt irgendwie zu Tode betrübt, weil ich irgendwie das nicht so richtig mit jemandem teilen konnte, weil es halt trotzdem bei einem drin ist. So. Und dann liest man YouTube-Kommentare durch und denkt, das Leben bricht zusammen.
Ja.
Kennt man ja heute durch Social Media nur noch besser. Ich bin dankbar, dass das nicht so schlimm war wie heute.
Jetzt hast du natürlich einen super Vergleich zwischen der Musikindustrie von früher und jetzt. Ja. Ein junger Mensch, der jetzt sagt, ich würde gerne Musik machen, ich möchte gerne auch in Japan eine Tour spielen oder vielleicht ein bisschen kleiner gehalten, aber ich möchte zumindest leben von meiner Musik. Was ist, glaubst du, so gerade der Unterschied zwischen früher und jetzt?
Wenn ich das wüsste, wäre ich auf jeden Fall schon schlauer.
Ja.
Weil ich immer noch, weil ich eben, ja, früher war das halt, ne? Man hat einen Plattenvertrag bekommen, man hatte da diese Contest-Möglichkeiten. Und jetzt hat man halt 1000 Contests, 1000 Social-Media-Möglichkeiten, dies und jenes und muss sich dann noch mehr durchkämpfen.
Mhm. Mhm. Aber man hat auch mehr Möglichkeiten.
Genau, das ist halt dieser Fluch und Segen zugleich. Und dadurch, dass ich habe selbst noch nicht geblickt, so was der richtige Weg ist. Ich glaube, präsent zu sein ist immer gut. Ne? Also, dass man halt schon sagt, so hey, wenn ich Musikerin bin, dann möchte ich mich präsentieren. Aber es kommt halt auch wieder drauf an, zu welchem Preis. Ne?
Ja,
also ich glaube, als allererstes anzufangen bei sich selbst und zu gucken, so aus welcher Motivation mache ich denn eigentlich Musik? Und wenn es die ist, live auf einer Bühne zu stehen zum Beispiel, dass man sagt, ey, mein Grund, warum ich Musik mache, ist, ich möchte strahlende Gesichter vor der Bühne sehen.
Mhm.
Ja, dann geh, wo auch immer du bist, geh zum nächsten Open Mic, guck, welche Sachen gerade, ja, zum Glück können wir ja langsam wieder, also fang klein an.
Mhm.
So, guck, dass du da irgendwie stattfindest und teil das natürlich auf Social Media.
Ja, ja.
Damit du da, wenn Leute auf deinem Konzert irgendwie in der Kneipe XY um die Ecke waren,
ja,
dann auf dein Social Media kommen und dass du so dann wieder die Fans auch binden kannst.
Ja,
ne?
Nicht nur die Fans, auch das Umfeld und die Follower, das ist total spannend. Und zwar ist ein bisschen wie mit Politikern. Wenn die 10-mal denselben Satz sagen, dann glaubt man das, ja. Mhm. Also der Linksrutsch kommt. Ich warte immer noch auf ihn. Er ist nicht da, er ist nicht gekommen, hat mich versetzt. Und genauso verhält es sich mit Social Media. Und zwar, wenn du 10-mal postest, dass du einen Auftritt hast, Alter, auf einmal bist du offiziell eine Sängerin. Oder wenn du,
ja, voll.
Ey, ich schwör's dir, was ich alles zum ersten Mal gemacht habe oder ein paar Mal gepostet habe, einfach weil ich da schon ein krasses Bedürfnis habe, Dinge zu teilen. Und dann haben die Leute gesagt, ja, sie ist Comedian. Ja, sie ist das und das. Und ich so, nee, eigentlich bin ich so am Anfang von dem, was du gerade beschreibst. Mhm. Ich habe mich selbst nie Fotografin genannt. Das waren erst andere.
Ja.
Weißt du, so Sachen.
Ja,
aber nur, weil ich so die Leute zugeschissen habe mit meiner Arbeit, mit dem, was ich mache. Und gleichzeitig muss man sich, glaube ich, auch dran gewöhnen, dass am Anfang auch ich würde es niemanden wünschen, vom ersten Moment an Erfolg zu haben.
Ja.
Weil das ist wirklich, wie soll sich das steigern und wie sollst du live, wenn du keine Erfahrung hast, geil performen ohne Übung?
Voll, also ich kann das ja ein bisschen nachvollziehen. Bei mir ging es ja von jetzt auf gleich.
Ja.
Und ich hätte gerne, also klar, habe ich auch vorher mal ein paar Gigs gespielt, aber nicht mit diesem auf einmal Maschinerie hinter dir.
Genau.
Und deswegen finde ich halt, also ich glaube, als Künstlerin kannst du halt herausfinden, was willst du denn? Also egal, kreativ schaffen, so herausfinden, was willst du denn und warum machst du das Ganze?
Ja.
Und dann das nach draußen schreien.
Ja.
Und ich glaube, das ist wirklich so das, was sich verändert hat, dass wir eben jetzt diese Möglichkeit haben, selbst und ständig, aber auch independent eben das zu machen.
Ja.
Und die Chance entdeckt zu werden und so weiter und so fort. Ich weiß ja, dass die Plattenfirmen auf TikTok unterwegs sind.
Alter, und wie?
Und wie, also das ist ja, also ist nicht meine Welt.
Ja, ja.
Weil es ist schon wieder so ein Druck irgendwie für mich, also wenn ich darüber nachdenke, ich muss jetzt auf Social Media tätig sein, um gefunden zu werden. Mhm. Ey, aber wenn es dein Ding ist, wenn du sagst, ich will das, verdammt nochmal, und ich hab Bock, mir irgendwie den TikTok-Account bis nachts um 3 irgendwie, wenn du zwischendrin auf dich aufpasst und guckst, dass dir damit gut geht, ey, wenn es dir gut geht und gut tut, dann do it.
Ja, aber es ist trotzdem ein bisschen krass. Ich meine, früher war es ja schon krass, wenn man eben wie du so krass, also wie oft kann man krass sagen? direkt reingeworfen worden ist. Und so wie ich es jetzt rausgehört habe, hast du gesagt, na, ich hätte schon gerne mehr Übung gehabt, dass ich vor so einem großen Publikum auch wirklich noch mal besser performe. Du hast bestimmt nicht scheiße performt, aber es wäre bestimmt mit Übung. Ne? So, und was soll jetzt ein Mädchen oder ein Junge sagen, die auf TikTok 30 Sekunden was gesungen haben? So. Mhm. Also das kann mega gut laufen, aber das kann auch richtig in die Hose gehen.
Natürlich. Mhm. Also ich glaube, da geht es halt auch darum, auszuprobieren, ne? Also Fehler auch zu machen.
Ja.
Zu gucken, was geht und was geht nicht und was kriege ich hin?
Ja.
Und was geht halt auch irgendwo nicht? Und sich, ha, ist immer so lustig, wenn ich selbst sage, man sollte sich einfach nicht so unter Druck setzen.
Und selber machst du dich
wirklich. Boah, ey, ich mache mich fertig. Ja, ja, ja. So, seitdem ich wieder auch Musik mache, ich hinterfrage alles. Ich habe nur Angst die ganze Zeit. Auch wenn ich das natürlich nach außen hin bin, ich immer so locker, flockig unterwegs. Ja, ja, Bullshit.
Aber was sind das so für Sorgen oder für Zweifel, die dich da begleiten?
Naja, erstmal natürlich immer der Punkt, ich muss da dran anknüpfen, was ich schon mal hatte.
Fuck my life. Genau das, genau davor hätte ich so.
Ja, und das ist scheiße. Und natürlich sage ich, ja, also mein rationales, ich weiß, das ist eine andere Zeit gewesen. Das gibt's gar nicht mehr so anzuknüpfen, was ich damals gemacht habe. Ja, aber mein emotionales fühl ich ist halt nur so, du kriegst das nie wieder so hin.
Ja.
Du schaffst es nie. Deine Hochzeit ist vorbei. Ja, aber was, also nee.
Ja.
Es ist halt, ist natürlich die Angst zu scheitern, ist die Angst Fehler zu machen, die Angst auch aus der Bubble, in der ich mich natürlich befinde, gerade in Berlin.
Was für eine Bubble?
Musiker-Bubble.
Ja.
Ne, die Musiker-Musik-Business-Bubble, wo jeder jeden kennt und jeder natürlich auch noch zu sagen hat, ob man cool ist oder nicht. Und wenn man die Streams nicht hat, ist man nicht cool genug. Und all das, das spielt, mein Rationales ist, weiß, dass es Bullshit ist, dass ich hier bin für eine ganz neue und andere Reason, sodass ich mein Erfolg in dem Sinne nie mehr so haben will.
Ja.
Weil it's gone.
Yeah.
So, ist eine Reise und ich bin jetzt hier, um irgendwie den Leuten zu sagen, so, ey, ihr kriegt's hin.
Yeah.
In dieser verrückten Welt, die viel zu bieten hat, euer Ding zu finden und euren Weg. So, ja, yeah, I know it's too much, aber wir kriegen das hin. Yeah. Und das will ich mit meiner Musik machen und mit Podcasts oder mit Gesprächen wie mit dir oder Social Media. Das ist my purpose. Und nicht irgendwie zu sagen, bin ich jetzt in der New Music Friday. Ja, klar, arbeite ich darauf auch hin und versuche mein Bestes. Aber was ist denn, wenn nicht? Werde ich wirklich irgendwann zu meinen Kindern sagen, ja, damals, vor 20 Jahren, da war die Mama bei der New Music Friday. Da war sie drin.
Ja, 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 ja.
Oder guck mal, da hat sie ganz viele Likes bekommen. Bullshit.
Ja.
So, also für verschiedene kann das total wichtig und richtig sein, wenn das zu ihrer Purpose dazugehört. Aber ich muss mir jedes Mal wieder also selbst sagen, dass alles okay ist, wie es kommt. Mhm. Aber das ist halt genau das, wovor ich Angst habe. So. Ja. Aber was ist, wenn es dann so ist und mir geht's wieder schlecht? Was ist, wenn ich dann wieder in ein Loch falle, weil es nicht so funktioniert, mhm. wie es von der Außenwelt mir mehr oder weniger suggeriert wird, ja. wie es zu sein hat? Das ist ja.
Was glaubst du, wer das? Was glaubst du, ist, also die Außenwelt, die gibt's wahrscheinlich gar nicht so real. Da gibt's wahrscheinlich gar nicht so viele Menschen, die jetzt jeden Tag bei dir anrufen und sagen, ich erwarte das von dir. Aber nee. Was sagen denn die imaginären Stimmen? Was glaubst du, sind die Erwartungen von anderen? Na, auch wieder dieses Anknüpfen?
Anknüpfen, die passenden Streams zu haben.
Aber diese Streaming-Zahlen, die sind ja nicht echt.
Ach, ich weiß es doch, das ist ja der Scherz.
Die sind nicht echt, Leute, glaubt doch den Scheiß nicht.
Aber das ist ja der Scherz an der ganzen Geschichte. Ja. Aber das ist ja das, was ich habe gerade sehr, also ich habe einen neuen Business-Partner, einen neuen Mentor jetzt seit einer Woche im Boot und darüber reden wir die ganze Zeit.
Ganz kurz, das Thema Mentor ist sehr wichtig. Ich finde das sehr spannend.
Ja.
Hast du dir bewusst einen Mentor gesucht oder kam der in dein Leben und jetzt ist er halt dein Mentor?
Der kam einfach in mein Leben gekollert,
ja.
tatsächlich. Und als wir uns kennengelernt haben, hat er das, glaube ich, so auch für sich noch gar nicht gewusst, dass er selbst Mentor sein möchte.
Oh, das ist aber gut.
Und das hat sich so, unsere beiden Leben haben so nebeneinander yeah. hergelebt. Yeah. Man hat sich immer mal wieder gesprochen und gesehen. Er ist auch aus der Musikindustrie. Und der Clou war dann irgendwann, dass ich Anfang diesen Jahres hatte ich so einen Umbruch, weil ich gerade aus einer intensiven Therapie eben kam und halt auch gemerkt habe, so boah, viele Leute tun mir nicht gut und mein Team irgendwie und so weiter. Das kriegt man ja alles irgendwie mit. Und er war so einer der ersten Leute, die ich angerufen habe, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, so, wir haben immer gute Gespräche, der ist nur nicht oberflächlich, der hat eigentlich auch keinen Bock mehr auf diese schöne Musikindustrie, wie sie gerade ist. Mhm. Und wir haben immer mehr geredet und in der Zeit, wo ich da auch ein bisschen weg war und so, hat er was aufgebaut und hat mir dann davon immer so Häppchen gegeben. So ganz smart hat er das gemacht, aber ich glaube gar nicht bewusst, sondern es ist irgendwie so passiert. Bis ich immer wieder mal alle zwei Monate so, ich so, Tobi, so, können wir wieder reden? Dann wieder geredet und dann hatten wir dann so einen großen Moment, wo so ganz viel aufgeploppt ist und ich echt so gemerkt habe, so, boah, ich möchte diesen Menschen einfach in meinem Leben haben. Und das haben wir jetzt dingfest gemacht, weil er jetzt eben so ein Mentoring-Programm anbietet, für KünstlerInnen und Kreativschaffende. Und dann habe ich ja halt gesagt, so, weißt du was?
Geil.
Wir machen das jetzt.
Ja.
Wir ziehen das jetzt durch. Ja, wir sind halt auch befreundet. Deswegen war es erstmal so, kriegen wir das hin?
Naja gut, aber wenn er es professionell jetzt macht, dann gibt es keine Vorwürfe später, weißt du?
Ganz genau. Und das war auch ganz klar. Ich so, hey Tobi, wir müssen es vorab besprechen.
Ja.
Also für mich ist Business. Ich so, super. Dann machen wir das.
Ja.
Gut, dass du ein bisschen Vorkenntnis hast von mir und wie ich bin. So, das macht es uns ein bisschen leichter. Und jetzt telefonieren wir halt jeden Tag, ne? So gefühlt. Und reden und auch mit anderen KünstlerInnen zusammen. Und das ist ziemlich geil.
Du hast ja auch gerade das Thema Therapie angeschnitten. Ich weiß nicht, ob du darüber reden möchtest.
Ich habe da überhaupt kein Problem.
Ich auch nicht. Ich liebe Therapie.
Therapie ist gut, Leute.
Vor allem, der Kreis wird immer größer. Es ist erstaunlich, wie viele
so gut, Leute.
Ne, und ich habe auch diese Phasen, wo ich sage, also mein Therapeut sagt, aber ich glaube, das ist das Beste, was ich in meinem Leben gemacht habe. Also es ist irgendwie so krass, weil eigentlich der tragischste und schlimmste Punkt, zumindest der letzten Jahre in meinem Leben, gleichzeitig auch der beste wurde. Also mit einer großen Veränderung und das eben durch auch sehr intensive Therapie. Also wirklich ganztags und 5 Tage die Woche. Wie bist du zu dem Thema gekommen? Also wie lange machst du das schon? Hattest du Vorurteile? Wie war da dein Weg, was Therapie betrifft?
Das erste Mal, glaube ich, war 2018.
Mhm.
Also Ende 2017 so, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, weil ich der festen Überzeugung bin und damals auch war, dass mal was aufzuarbeiten gibt.
Ja.
Nach dem, was wir ja heute schon gehört haben, war da ein bisschen was los.
Ja.
Und da war einfach, da saß was. Ich wusste nicht was und ich hatte irgendwo das Bedürfnis, okay, ich muss mal mit jemandem reden, weil so wie ich fühle und wie es mir geht, ist, wenn ich mit anderen Leuten, die verstehen das nicht.
Ja.
Ich eck damit an, ich habe das Gefühl, ich bin alleine. Also diese ganzen Momente, wo du einfach merkst, so, da stimmt irgendwas nicht.
Mhm.
Und ich weiß nicht was, ich kann es nicht greifen.
Ja.
So, ist kein gebrochenes Bein. So, wo ich sage, ah, jetzt gebrochen, machen wir.
Mhm.
Und dann habe ich da eine tiefenpsychologische Therapie angefangen.
Ach krass, auch dreimal die Woche dann, ne?
Nee, tatsächlich. Also, das war so eine Mischung. Es war, also.
Ja, die mischen das gerne. Das ist voll normal.
Es war nichts. Fassen wir mal zusammen. 2018, meine Erfahrung, die war nichts.
Scheiße.
Die vielleicht war auch ich nichts.
Nein, das muss schon passen. Das hat nichts mit wer
genau, da nicht passt, also ja. Für mich war es das nicht. Mir ging es schlechter, was ja obvious ist, wenn man was auffühlt, dass es einem schlechter geht. Aber in einem, ich glaube, ich war einfach noch nicht bereit und ich wusste nicht, warum genau bin ich denn jetzt da? Also ich habe alles erwartet gefühlt so und war so, hilf mir und jetzt und dann fängt man irgendwie wieder bei Kindheit und bla 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 und ich brauchte was anderes.
Mhm.
Dann habe ich mich wieder bin dann von jetzt auf gleich nicht mehr hingegangen und habe dann versucht, so ein bisschen mit Yoga und dies und jenes das auszugleichen und habe da so meine ersten Wege irgendwie auch so in das mehr zu mir finden gehabt und dann bin ich wieder ins Arbeiten geraten.
Mhm. Geil, du bist auch so jemand, der das mit Arbeit kompensiert.
Na klar, weil wenn ich funktioniere, geht's mir gut.
Ja, ja.
Ne, das
dann bin ich auch was wert in meiner Welt.
Na klar.
Welt. Dann bin ich was wert, wenn ich was leiste.
Ansonsten ist man nichts und wird man niemand.
Genau.
Und dann kam letztes Jahr der große Knall. Also mir ging's seitdem echt, ich habe viel geweint.
Mhm.
Und ich dachte, das ist einfach so, weil ich bin emotional.
Ja. Yeah.
Ich dachte einfach, so wie ich fühle, so tief wie ich alles fühle und so zerreißend dieses Gefühl ist, das ist so. Ich war einfach der Meinung, ja, ich bin halt emotional und ich fühle viel und das ist los, wenn man so ist. Bis dann tatsächlich mein jetziger Freund auch meinte so, du, also, das muss nicht so. Also, das ist jetzt, also okay, dass du so fühlst, aber es glaub nicht so ganz gesund, dass du fünfmal die Woche weinst.
Du hast dich schon so sehr dran gewöhnt, dass du dachtest, das ist die Norm.
Ich dachte es
ja, Mann.
Komplett.
Ja.
Wie absurd.
Ja.
Und ich habe ja trotzdem, alle waren so, boah, die Vivian, so eine starke Frau, ne?
Mhm.
Krass. Extrovertiert, immer lockeren Spruch auf den Lippen.
Ja.
Immer am Party und hier und überall und dies und jenes, dass das aber ein reines Wegrennen vor dem, was eigentlich drinnen tief ganz schön am Arsch ist.
Ja.
So, das war mir gar nicht bewusst. Ja, und dann habe ich irgendwie versucht, mit dem bürokratischen Stuff, den man dann halt noch mit einer Krankenkasse zu tun hat, einen Therapieplatz zu finden.
Ja.
Und habe tatsächlich meinen Ersttermin relativ schnell bei mir um die Ecke. Alles, es war so.
Ja, der Ersttermin ist nicht das Problem. Mhm. Es ist ja die Zeit danach.
Genau.
Das hat der Herr Spahn ganz gut gemacht, hat er das.
Das ist großartig. Mhm. Ja, und da bin ich halt auch reingerutscht. Ich war dann einen Termin dort und dachte ich so, wo bin ich denn hier gelandet? Also meine Therapeutin, ich habe die erstmal gefragt, warum sie gemein zu mir ist. Weil sie war so direkt.
Ja.
Das ist einfach wirklich, also diese Frau, dass die in meinem Leben getreten ist, war das Beste, was meinem Leben passieren konnte.
Ach, was.
Aber beim ersten Termin dachte ich so, warum ist denn die so gemein? Warum ist denn die so direkt? Und ich geheult, ein bisschen. Sie so echt knallharte Fragen gestellt. Und ich saß wirklich so, was passiert hier?
Ja.
Bis es irgendwie Blob gemacht hat und sie dann irgendwie einen Spruch noch gebracht hat. Und ich habe dann irgendwie gelacht. Und sie dann irgendwann zu mir meinte, und jetzt sitzt du vor mir. So nach dem Motto, und jetzt können wir mal reden, was wirklich hier Tacheles ist. Und dann war ich halt so, okay, ich muss zu der. So, ich weiß nicht, was gerade los ist, so. Ja, und dann hat das noch mal 2-3 Monate gedauert.
Genau, ja. Weil der erste Termin, der ist gesetzlich vorgeschrieben.
Genau.
Von 4 Wochen. Und dann muss man aber diese provisorischen Sitzungen oder so
machen. Ja, beziehungsweise weil ich schon mal eine Therapie gemacht hatte.
Ah.
Und es war ganz viele Telefonate und mir ging es immer schlechter. Ich habe immer mehr gearbeitet und habe aber dann irgendwas ja schon aufgemacht, wo ich wusste, okay, mir geht's ja irgendwie nicht so gut und das ist ja nicht okay oder ist nicht gesund, wie ich mich fühle. Da gibt's eine Lösung für und die Lösung stand dann vor mir. Und ich bin gerannt und gerannt, die ist immer weiter weggegangen, weil ich habe halt keinen Termin bekommen. Und dann bin ich im Oktober, jetzt genau vor einem Jahr, wieder hin und war halt, also hatte einfach einen nervlichen Zusammenbruch, basically. Mhm. Also da ging gar nichts mehr. Und das hatte zum Glück meine Therapeutin dann auch gesehen und realisiert und hat mich dann rausgezogen und hat mich dann auch quasi aufgenommen in einer Art von Tagesklinik.
Ah, oh, Schwester, was geht ab?
Ja, die Tagesklinik.
Hast du Gruppentherapie gehabt?
More or less. Also es war wie so ein erwachsener Kindergarten, sagen wir immer.
Schwester, ich habe noch nie in meinem Leben so viel gelernt wie da, aber ich habe auch gelitten wie ein Hund. Also ich habe wirklich gekotzt. Ich habe alles. Ich war so sauer auch. Ich war so sauer, weil ich gesagt habe, es soll mir besser gehen und nicht schlechter. Mhm. Und hier geht es mir schlechter.
Ja. War auf jeden Fall. Also ich habe es halt auch nicht verstanden. Ich habe überhaupt nicht verstanden, dass mir jetzt auf einmal jemand sagt, du bist krank.
Ja.
So, und dann fallen so Worte wie Burnout und Depression und bla, nervlicher Zusammenbruch und es geht du bist so, nee. Ich nicht.
Ja.
Aber ich arbeite, ich bin doch voll gut in dem, was ich mache. Mhm. Und guck mal, was ich jetzt die letzten Monate, obwohl es mir so ging, ich habe doch gearbeitet.
Naja, aber das ist ja das viel Schlimmere, dass du unter dem Leidensdruck auch noch arbeiten kannst. Es zeigt ja nur, wie viel du schon ausgehalten hast.
Und das durfte mir dann erstmal jemand sagen.
Ja. Ich glaube, das ist ganz so wichtig, auch für die zuhören, dass Depression nicht bedeutet, dass du den ganzen Tag im Bett liegst und nicht duschen. Also das auch.
Kann Teil sein.
Ja, aber man kann es in den Alltag integrieren, sodass man denkt, die Person ist unzuverlässig, die Person ist die kann nicht so viel oder ist empfindlich oder weint sehr viel, keine Ahnung. Also es wird dann als Charaktereigenschaft gesehen, weil man es so sehr in den Alltag integriert, bis man selber glaubt, man ist so.
Voll. Ich habe so gut, ich habe das perfektioniert und habe, wenn ich gearbeitet habe, hat man das überhaupt nicht mitbekommen.
Genau.
Ich habe, also wie gesagt, jeder so, boah krass, wie organisiert und was du aushältst und bla bla bla. Und zu Hause Ein Glas ist umgefallen.
Losgeheult.
Ich konnte nicht mehr. Irgendwas irgendwie. Wo du echt denkst, so, was ist denn? Also, aber ich dachte, naja, ich bin halt überarbeitet.
Ja.
Es kommt halt jetzt raus, aber guck, morgen geht's weiter. Und während des Tages funktionierst du doch einfach. Es geht schon.
Ja.
Und bis dann jemand, und deswegen teile ich das und finde ich auch so wichtig, dass wir darüber sprechen, dass es auch dann okay ist, dass mal jemand dann vor allem, also die Hilfe zu holen, dass es dir jemand sagt, zu sagen, ey, und dir kann es besser gehen.
Ja.
So, es ist nicht so, dass du gerade mal einen blöden Tag hast. Gibt's auch, um Gottes Willen. Also, aber dieser Moment, wo ich erstmal realisieren musste, ach so, wie gesagt, es ist ein gebrochenes Bein, das muss jetzt heilen. Genauso geht's mit deiner Psyche. Wenn die angeknackt ist und wenn es dir nicht gut geht, du musst Zeit zum Heilen einplanen. Und das ist hart und scheiße. Und wie du gesagt hast, es wird erstmal schlechter sein.
Ja.
Und du wirst Sachen auffühlen, wo du dachtest, warum sind die jetzt da?
Ja.
Und hätte ich nicht einfach weiter funktionieren können?
Genau.
Ich habe die Welt verflucht. Ist sowieso, ich will doch einfach nur normal sein.
Ja, der Wille ist so groß. Ja, man möchte so gerne, man kann einfach nicht. Und mir war auch nicht klar, wie lange das dauert. Ich dachte, paar Wochen.
Ja. Und es wird Timer danach gestellt. Ich habe auch gefragt, so wie lange dauert denn das?
Genau. Oder auch, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich finde generell auch das Thema Diagnose sehr spannend. Man versteift sich so sehr auf diese Diagnose. Ob das jetzt bipolar, dann gibt es noch verschiedene Arten der Depression. Und am Ende des Tages stellst du aber fest, es ist egal.
Ja,
es
komplett.
Ist, klar, die Medikamente, das ist nicht egal. Nee. Also bipolar und so weiter brauchen andere Medikamente. Aber, oder das ist auch das Geilste, das habe ich bei jedem, auch bei mir beobachtet. diese Hoffnung, dass es was Körperliches ist.
Oh, ich hätte es so gefeiert.
Wie absurd, oder? Dass man hofft, dass es die Schilddrüse ist, dass man irgendwas im Kopf hat oder so.
Absurd, oder? Mhm. Und wenn man sich, also man traut sich das ja nie auszusprechen.
Nee, weil alle würden sagen, bist du bescheuert?
Ja, wieso wünschst du dir, wie oft, ich habe davon geträumt. Mhm. Ich habe gesagt, ich habe in schlimmen, schlimmen Phasen habe ich gesagt, so, hätte ich nicht irgendwie XY? Mhm. Und bin dann so, boah, Alter. Aber nur um das zeigt ja, weil man es nicht greifen kann.
Genau.
Egal, welche Diagnose du bekommst, es ist halt okay. Also wie gesagt, wichtig, gerade wenn man irgendwie Medikamente auch bekommt. Aber letztendlich, es ist halt so absurd, dass du die ganze Zeit hoffst, ich will irgendwas greifen, ich will irgendwas, was wir behandeln.
Ja, genau.
Weil geht halt nicht. Wie erklärst du denn, dass du auf einmal, ich nenne es immer mein Begleiter, der sich dann über mich stülpt und das Lenkrad übernimmt. Mhm. So fühlt sich das halt an, für mich zumindest. Wenn ich halt in meiner Depression oder in meinen Attacken oder was auch immer das für jeden bezeichnet, hat ja jeder auch so seine eigene Bezeichnung irgendwo für. Aber du bist machtlos und du bist so, ja, großartig. Und erklär das mal jemandem, der das nicht selbst. Und das, ich wünsche es ja niemandem nicht, wenn du es nie erlebt hast. So, thank God, aber. Ja. Dass es so weit geht, dass du es dir wünschst, dass es irgendwas Körperliches ist, ist so.
Ja, weil ich glaube, man kann es dann nämlich auch der Außenwelt besser erklären.
So.
Dann ist es halt einfacher. Ja, es ist halt immer noch erschreckend, wie sehr dieses Thema besprochen wird und wie unwissend trotzdem alle noch sind und es einfach nicht wahrhaben wollen. Weil wie wir beide sagen, wir haben Bock zu arbeiten, wir machen unseren Job super gerne, aber wir können nicht. Und dann will man uns auch noch sagen, wir sind faul oder stellen uns an.
Ja, und macht also, ja, dieses, stellt euch nicht so an oder, ist doch, du hast es doch in der Hand. Mhm. Mach doch einfach.
Glück ist eine Entscheidung.
Also da sind wir ganz am Anfang. Und ich sage das auch immer wieder, wenn ich mit FreundInnen darüber spreche, dass ich dankbar bin, dass Leute wie wir beide jetzt hier sitzen, darüber sprechen, offen und auch sehr viele im Freundeskreis haben, die wahrscheinlich ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Absolut. Oder die eine Freundin haben, die XY oder Freund hier, blablabla.
Ja.
Es ist sehr common mittlerweile.
Ja.
Aber auch wiederum in unserer Bubble. Mhm. In der Bubble, in der wir uns aufhalten, weil wir das natürlich, was wir nach außen tragen, ja auch wieder anziehen und dadurch in Konversationen reinkommen oder das halt überhaupt ansprechen in einem Gespräch und sagen, ey, ich bin, also im Nebensatz so, ja, ich war bei Therapie, warum
ja,
immer.
Ja, ja.
Und dann kommen wieder neue Leute, die sich dann auch öffnen.
Ja.
Aber dass der Größteil, den wir gar nicht mitbekommen, das überhaupt nicht, die Annette aus dem Dorf, die hat sich noch nie darüber unterhalten und hat vielleicht Angst.
Ja.
Und vielleicht hört es jetzt gerade jemand, der halt sagt so, boah, ich habe mich noch nie getraut, so wie krass, wie offen die darüber sprechen. Es scheint ja gar nichts so Schlimmes zu sein.
Vor allem über das Thema Klinik, ne? Bei unserer Klinik versteht man ja wirklich so Irrenhaus. Und das war ja auch für mich so, oh mein Gott, was passiert jetzt? Ja. Wie gruselig, weil ich war auch vorher stationär.
Ach krass.
Mhm. Und wie locker ich jetzt mittlerweile mit dem Thema umgehe, weil ich auch merke, wie viele auch, ich war erst vor dieses Wochenende in Leipzig und es hat sich herausgestellt, dass jemand in diesem Freundeskreis auch schon in der Klinik war. Und das ist locker, das hat nicht diesen schweren Touch, so, oh, scheiße, sondern da wird ganz normal drüber geredet.
Und da gibt es gute und schlechte Erfahrungen, ne? Das muss man auch dazu sagen.
Ja, oh Gott, da gibt es ganz viel schlechte Erfahrungen.
Deswegen auch immer sehr, sehr krass auf sich selbst hören.
Ja.
Weil, ey, es geht um unsere mentale Gesundheit, das bedeutet um uns, um unser Herzchen und unseren Kopf. Und wenn wir uns wohl nicht wohlfühlen, das heißt nicht so mal einen inneren Schweinehund überwinden und dann eben zu einer Klinik gehen oder ähnliches, sondern wenn man sich wirklich tief drin nicht wohlfühlt, dann muss man auch nochmal. Und wenn der Weg dann länger wird, dann muss man den in Kauf nehmen. Und ich weiß, das ist so lapidar dahergesagt, weil es viele, viele Leute gibt, die auf einen Platz warten in der Klinik. Und dann den Nächstbesten einfach nehmen müssen und so weiter und so fort. Aber einfach, um so ein bisschen Mut zu machen auch weiter und den HörerInnen draußen, dass es halt eben die Lockerheit gibt, darüber zu sprechen und eben auch Unterschiede. Und man wirklich, glaub, einfach raus muss damit.
Ja.
Und mal mit FreundInnen darüber sprechen oder sich trauen, halt mal einen Hausarzt Es war auch sowas, wo ich halt einfach, das war mein erster Schritt, einfach zu sagen so, ey, ich bin zum Hausarzt und habe gesagt, mir geht's nicht gut.
Ito, ja.
Ne? Und da, wenn man nicht weiß, wo greift man denn an, wo findet man eine Psychologin oder einen Platz oder da gibt's Webseiten. Also da einfach echt in Austausch zu gehen, ist so, so wichtig, weil das nimmt einem einfach die Angst. Wie oft ich jetzt gerade Gespräche habe mit Leuten, die einfach sagen, ey, ich stehe da kurz davor und ich weiß, ich müsste.
Ja.
Voll gut, dass du darüber, können wir mal kurz.
Ja, ich habe manchmal sogar Angst, dass ich die anstecke. Wirklich. Manchmal denke ich, ist Depression jetzt ansteckend oder was? So, weil da auf einmal so alle so, ja, irgendwie innerlich so, irgendwie. Vor allem finde ich es voll schön, wenn Leute präventiv in die Therapie gehen.
Ja, bitte.
Weil, also es muss auch nicht immer das Tragischste der Welt in der Kindheit passiert sein. Das ist einfach, man hat sich Überlebensstrategien manchmal unterbewusst angelegt. Beziehungen funktionieren wirklich weird. Es gibt so viele unterschiedliche Arten der Beziehung. Und das ist, also gerade in der Kindheit und Jugend wird das halt geformt. Und wenn man damit in die Welt rausgeht, dann hat man halt ein paar Macken. Es ist einfach so.
Und das ist ja auch okay.
Ja.
Aber wenn du dich danach fühlst, do it.
Ja,
kümmere dich. Es ist doch toll, wenn du noch nicht den Riesendruck hast und warten musst, bis Ende, kurz vor Ende irgendwie ist.
Genau, weil du hast ja auch schon gesagt, der gebrochene Fuß. Mit einem gebrochenen Fuß einen Marathon zu laufen von Psychologe zu Psychologe, das wirst du nicht schaffen. Und wenn wir drüber reden, auch nicht nur in einem Podcast, sondern auch am Stammtisch oder Gott weiß wo, dann haben wir auch die Möglichkeit, dieses System zu verbessern. Weil wir brauchen wieder mal die Masse.
Yes.
Und wir sehen gerade bei Pflegekräften, wo wirklich mal die Aufmerksamkeit da war, wie wenig das gebracht hat bisher.
Ja.
Was meinst du, wie das dann bei psychologischen Problemen und das ist.
Da sind wir ganz am Anfang.
Eben.
Ganz, 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 ganz doll am Anfang.
Deswegen, also, Mann, es tut mir halt leid für die Leute, die aufgrund dieser Unwissenheit leiden, ne?
Absolut. Und wir müssen uns da auch stark gegen machen. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber wir erfahren ja auch oft von unseren Eltern oder der Generation über uns, so nach dem Motto, ihr. Wir haben ja früh. Leute, jetzt mal Butter bei die Fische. Früher gab es diese Anzahl an Dingen, die wir gerade zur Verfügung haben. Wir haben es uns nicht ausgesucht, in dieser Welt zu leben, wie sie gerade ist.
Absolut.
Ja, es ist immer Meckern auf hohem Niveau, was wir uns immer alles anhören müssen.
Ja, ja.
Lasst uns doch alle, jeder bei sich selbst anfangen.
Ja.
Erstens mal. Bei uns gerade ist es nun mal so, dass wir viel zu viele Möglichkeiten haben. Fact. Und das fängt super früh an. So, mit also dem ganzen Schulsystem, da fangen wir nicht erst mit an, weil das ist ja eh auch eine Katastrophe irgendwo. Und dann kommen die Kids da raus und werden in dieses Haifischbecken geworfen. Und es wird ja immer schlimmer durch Social Media, durch die ganzen Möglichkeiten, Studiengänge, Ausbildungsplätze. Ja. Was machst du denn? Nee, machst du dich doch selbstständig? Blablabla. Wir haben so eine Auswahlmöglichkeit. Yes, wir sind dankbar. Immer und überall. Aber dennoch müssen wir doch mit dem, was wir haben, arbeiten.
Ja.
Und wieso sollten wir denn jetzt sagen, ja, nur weil früher unsere Eltern nicht zur Therapie gegangen sind, ey, ist doch toll. Hättet ihr vielleicht machen sollen, wer weiß.
Aber ja.
So, wieso müssen wir uns denn jetzt anfacken lassen von dieser Generation, die dann sagt,
ihr
mit euren Depressionen. Ey, ich würde es mir wünschen, wenn es anders wäre. Meinst du, ich suche mir das aus, dass es mir so geht? Und das macht mich sauer.
Ja, das stimmt. Zumal auch diese ältere Generation auch mit Depressionen zu kämpfen hat.
Natürlich.
Es aber mit Alkohol oder mit anderen Dingen betäubt. Es gab früher noch gar nicht diese Befunde. Also es gab einfach nicht dieses Wissen und auch wahrscheinlich nicht die Mittel. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt richtig liege, was die Generation betrifft, weil bei mir verschwimmt es ein bisschen. Aber wir dürfen nicht vergessen, unsere Eltern sind die Kinder einer Kriegsgeneration. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, deine Oma, Opa, die werden Krieg erlebt haben. Da wurde geschwiegen. Da wurde über furchtbare Dinge geschwiegen. Und da ging es um Stärke, da ging es um Starksein, ums Überleben. Keine Ahnung. Und auch unsere Eltern hatten ganz andere Probleme. Das stimmt. Aber sie hatten nicht die Möglichkeit, es zu verarbeiten. Und wir sind die erste Generation, die die Möglichkeit hat, das alles zu verarbeiten. Und also man vererbt auch symbolisch so eine Krankheit. Es gibt so tolle Studien und Bilder und alles Mögliche, wo man sieht, wie Kinder Eltern nachmachen. Und das bedeutet auch Verhaltensweisen annehmen.
Natürlich.
Sonst würde es doch nicht die Leute geben, die sagen, werde meine Kinder nie schlagen, weil meine Eltern haben mich geschlagen. Aber dann schlagen sie doch ihre Kinder so.
Ja. Und da sollten wir halt irgendwo anfangen. Und
ja, wir brechen den Fluch.
Ja, ich habe auch übertrieben Bock.
Ja.
So, also ich merke das so, als ich das mal runtergeschrieben habe, warum ich gerade mache, was ich halt tue irgendwie in allem, was ich mache. Ob das musikalisch ist, ob das durch Podcasts oder rausgehen in Gespräche am Stammtisch.
Ja, ja.
So, ist alles, weil ich irgendwo so eine Wut habe und eine Hoffnung zugleich, dass man was verändern kann, dass wir es schaffen können, dass wir uns besser fühlen und dass mentale Gesundheit eins wird mit einem gebrochenen Fuß.
Ja.
So, dass es genauso wichtig ist und dass es nicht so... Die sagen doch auch nicht, die ältere Generation, so, ja, stell dich mal nicht so an, wenn der Knochen hier rausguckt.
Ja, genau.
So, das tut dir doch auch vom Angucken weh.
Ja.
So, dann lasst uns doch so leben und erleben und ausleben auch, dass es uns irgendwie gut tut und gut geht.
Ja.
Wie geil ist es denn? Es tut doch, also tut doch der ganzen Gesellschaft und Gemeinschaft nur gut.
Genau, also ich mache auch die Therapie nicht nur wegen mir.
Nee.
Ich mache die auch wegen meinen Freunden, wegen meiner Familie. Also ich will ja auch für die da sein.
Ja, voll. So. Ich will ja ein geiles Leben haben auf Dauer.
Genau.
So.
Ja.
Und ich habe gerade tatsächlich auf Instagram eine ganz, 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 ganz tolle Sprachnotiz bekommen von einer Frau, die ich flüchtig kenne, die auf einem Post, wo ich halt darüber gesprochen habe, dass ich irgendwie gerade wieder eine Attacke hatte und mir es nicht gut ging. Und meinte so, ey, und sie findet es so krass, krass schön, dass ich es teile und dass sie selbst darunter leidet und selbst ihre Tochter und bla 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 und da so offen einfach dann mit mir das geteilt hat.
Ja.
Und ich bin so, ey, wie geil ist es denn, wenn das passiert, wenn wir auf einmal einen Austausch bekommen und miteinander kommunizieren.
Genau.
Und uns dadurch halt nicht mehr so kaputt im Kopf fühlen.
Ich sag immer, ich habe einen Buntstift im Kopf, das habe ich von den Simpsons.
Voll. Und sie meinte halt eben auch, sie so, hier, es wird vielleicht nie ganz weggehen. So, aber alles, was wir tun, darüber jetzt zu sprechen, dass Leute es jetzt hören, bringt wieder dazu bei, dass vielleicht jemand wieder startet und damit leben zu können.
Ja.
Damit die Gefühle geordneter sind. Dass wir wissen, wenn in Situationen, die uns stressen oder triggern, ich weiß, das ist ein ganz verpöntes Wort gerade so, aber ist ja in diesem Fall einfach immer, so.
Ja, man
das
kann getriggert werden, safe.
Das sollte man nicht inflationär sagen, das ist ganz wichtig, das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen.
Ich benutze es sehr inflationär, ja.
Ja, ich nehme mich auch, deswegen ist es ein Reminder.
Aber weißt du, woran es liegt? Ich glaube, man ist so froh, dass es endlich ein Wort gibt.
Ja, weil es Sinn macht.
Ja.
Es macht so, es hat mich getriggert, Leute.
Genau.
So. Ja. Ich will nicht, warum und weshalb, was ist denn los? Boah, geh mir nicht auf den Keks.
Ja, ja.
So. Und auch den Umgang, weil du gerade gemeint hast, ja auch mit Freunden, dass man da irgendwie einen Umgang einer selbst quasi, der da wichtig ist, dran zu arbeiten, um dass der Umgang gut wird, aber auch so eine Feinfühligkeit für dein Umfeld zu bekommen, wie auch mit Leuten mit Depressionen oder mit anderen mentalen, gesundheitlichen Problemen umgegangen werden sollte.
Ich glaube, das habe ich am meisten gelernt. Also ich habe super viel gelernt, aber dieses seine Bedürfnisse ansprechen, aussprechen. Ich habe gemerkt, ist meine Bedürfnisse, die habe ich total unterdrückt. Also wirklich, ich bin der größte People-Pleaser der Welt.
Same.
Du könntest wirklich dich auf meinen Fuß stellen. Ich würde aus Höflichkeit nicht sagen, dass es weh tut. Also ich würde sogar sagen, stell noch den zweiten.
Magst du noch?
So. Ja, ja, genau. Und dieses Ansprechen und sagen, hey, das und das, das finde ich nicht gut. Oder auch bei sich zu bleiben, weil ich war auch immer in so einer Angriffsposition.
Kenn ich gar nicht von mir.
Einfach zu sagen, das verletzt mich. Weil meistens, das meiste, was dich wütend macht, verletzt dich. Oder es macht dir Angst. So.
Ja.
Und ich hätte nicht gedacht, also ich dachte schon, es geht viel über Kindheit und ne, aber am Ende ging es gar nicht so viel über um Kindheit, sondern das, was für eine Überlebensstrategie du ins Erwachsenenalter mitgenommen hast und im Hier und Jetzt zu arbeiten. Also deswegen glaube ich, kann ich da zumindest ein paar Leuten auch irgendwie so diese Angst nehmen. Ja, man wühlt in der Vergangenheit rum, aber es ist nicht dieses, es muss nicht dieses klischeehafte, wir brechen dich jetzt erstmal komplett auf. Nee. Ist oft so, aber es muss es nicht.
Ich glaube, wenn du auch an die richtige Therapeutin irgendwie gelangst, was, wie wir ja schon besprochen haben, auch manchmal ein harter Weg ist, deswegen immer präventiv, merken die dann auch, was du brauchst. Also bei mir war es einfach so, erstmal wieder lernen, meine Bedürfnisse zu wissen, meine Werte, wofür stehe ich eigentlich und wer bin ich eigentlich? Ja. Was brauche ich? Was brauche ich, dass es mir gut geht? Ich habe herausgefunden, dass ich mein Leben lang als extrovertierte Person einfach gelebt habe. Mhm. Aber full on, full speed. Mhm. Dass ich aber ein kompletter Trini bin. Ja. Ich liebe es, alleine zu sein. Mir reicht eigentlich eine soziale Handlung in der Woche.
Genau.
Und dann bin ich schon wieder durch, weil ich die dann halt auch intensiv lege.
Ja, die Batterie ist dann schnell leer.
So nach unserem Gespräch werde ich mich erstmal hinlegen.
Ja.
Weiß ich, aber ist okay, weil ich weiß es. So, ich habe mir halt keinen Termin mehr danach gelegt, weil ich ja so eine Gespräche führen möchte.
Genau.
Aber das, diesen Energiehaushalt, herauszufinden, wer bin ich, was mache ich, mal wieder anzufangen. Ich habe angefangen zu nähen, um einfach, ist schon wieder vorbei, Leute, also keine Angst. Aber ich habe was genäht und ich habe einfach einen Stoff in der Hand genommen, habe es genäht und danach war und dann war es eine Tasche. Mhm. Und danach war das fertig. Das Projekt war abgeschlossen. Mein Leben lang arbeite ich an Projekten, die nie abgeschlossen sind, gefühlt.
Ja.
Ich habe geheult, weil ich war so, krass. Du hast was in die Hand genommen, genäht und dann war es fertig. Warte mal kurz, kenne ich nicht das Gefühl. Geil. Das war also da kommen manchmal Sachen hoch, die nicht mal irgendwie aus der Kindheit und die Mama und der Papa und das kann alles passieren.
Ja.
Aber bei mir persönlich war es eben erstmal, ey, gucken, wer bin ich denn?
Ja, was
also wo komme ich denn her? Also was brauche ich denn?
Deswegen sagen ja auch immer ganz viele in so einer Phase, tu etwas, was dir gut tut. Und dann merkst du so, ey, ich weiß gar nicht, was mir gut tut. Ne?
Wir verlernen das
nicht mehr. Genau.
So, und wie gesagt, und die es irgendwie jetzt nicht direkt zu einer Therapie so finden oder sagen so, yo, man resoniert jetzt gerade mit dem, was wir hier sagen. Ja, aber vielleicht, dann fang mal an zu meditieren. So, keine Ahnung, geh draußen, geh Sport. So, es gibt halt 100 verschiedene Sachen. Es muss nicht direkt immer auch ein Therapeut sein, um erstmal herauszufinden, so, tut's mir vielleicht gut, abends halt das Handy auszuschalten. Mhm. Also, es sind ja so viele Kleinigkeiten, wo man einfach mal wieder bei sich selbst anfängt, irgendwie. Und gerade wenn man so viele Sachen durchmacht, irgendwie im Leben, groß oder klein, wir verlernen das halt. Mhm. Wir verlernen, gut zu uns zu sein. Und das klingt immer so einfach und so, wir sind jetzt alle spirituell und sonst irgendwas. Ja, und? Mhm. Dann lasst es uns doch sein. Jeder findet seinen Weg. Und uns wird es auf jeden Fall gesellschaftlich gut tun, wenn wir erstmal bei uns allen selbst anfangen. Und zu schauen, was tut uns denn gut? Und was machen wir denn, wenn Instagram down ist?
Ja. Kleiner Sprung. Wann hast du das letzte Mal was abgebrochen?
Boah, jetzt muss ich aber erstmal nachdenken, Leute. Was abgebrochen? Boah, es passiert relativ häufig bei mir tatsächlich, weil ich so ein Mensch bin, der dann so schnell springt, wenn es ihm nicht passt, weil man nicht weiß, was man eigentlich will. Ich versuche gerade ein Beispiel zu finden, was so.
Also, du kannst den Glückskeks aufbrechen. Abbrechen. Sorry. Oh, mein Wortspiel. Oh.
Jetzt kommt der Abbruch.
Ah, oh, wie cute. Dir fällt ein Stein vom Herzen.
Oh.
Mir fällt wirklich ein Stein vom Herzen, weil alles heute gut gelaufen ist, Leute.
Ich krieg.
Nice.
Mein Glückskeks will noch nicht. Oh, das brauche ich aber jetzt auch.
Wirklich?
Ja.
Sag mal.
Vergleiche dich nicht mit anderen, sondern nur mit alten Versionen von dir selbst.
Mach das jetzt mal bitte. Vergleich dich mal mit Vivi vor, was für eine Jahreszahl sollen wir nehmen? Wo glaubst du, war, was war so eine turbulente Zeit?
Ich glaube, 2010 ist schon so der Peak gewesen.
Dann vergleich dich jetzt mal mit 2010 und leg los. Währenddessen ASMR.
Wir müssen ja ganz dolle auf uns selbst aufpassen, deswegen bin ich jetzt gut zu mir. Ich bin ganz schön stolz auf mich, tatsächlich, wenn ich zurückgucke von irgendwie plus minus 10 Jahre. Hätte ich nicht gedacht, dass ich so offen und reflektiert für was einstehe, was mir wirklich am Herzen liegt. So, ich bin, also mein damaliges Ich war natürlich auch schon super cool. Und ich bin auch dankbar, dass mein damaliges Ich so verrückt war und nach Berlin gezogen ist. Aber die Reise, die ich hinter mir habe, ist schon crazy auf jeden Fall. Ich merke gerade, man wird erwachsen. So, es ist wirklich so ein Moment, wo ich langsam so bin, so boah, ich I'm on the way, dass man ankommt.
Ja.
Dass die Reise immer weitergeht, ja, aber dass ich so mein inneres Ausatmen finde, was ich, glaube ich, in meinem hektischen Vivi-Ich 2010, die nach Berlin ist und irgendwie alles abreißen und nee, und hier auf der Party und da musst du dabei sein und das über die letzten 8 Jahre auf jeden Fall hart durchgezogen hat, ist auf jeden Fall gerade schon so, dass ich sage, geil, nice Reise. Ich bin stolz auf mein altes Ich, ich bin stolz auf mein heute Ich und auf die Reise, die da passiert ist und auch Bock auf das, was jetzt kommt. So. Weil da, glaube ich, noch ein bisschen was zu entdecken ist im Leben. So. Angst habe ich immer noch, das hatte ich damals schon und heute. Aber vielleicht ist es auch so ein bisschen mein Begleiter, den ich da halt an die Hand nehme und sage so, komm, guck, was ist denn, ist doch alles in Ordnung.
Ja.
Du lebst noch. Keine Lindsay Lohan-Geschichten. Wir sind dran vorbeigeschlittert. Du hast 11 Jahre Berlin überlebt, more or less.
Glückwunsch, geht nicht ebenso.
Nee. Es ist jetzt auch Zeit, weiterzumachen und vielleicht mal ein bisschen Abstand von Berlin zu gewinnen. Ich will ja unbedingt rausziehen. Falls jemand irgendwie außerhalb von Berlin eine Wohnung,
ein Haus. Soll mega schön sein.
Ja,
ich war noch nie da.
Lass uns alle nach Buch ziehen.
Ja.
Ich bin glücklich und dankbar, dass ich heute hier mit dir sein darf und durfte.
Dankeschön, ich bin auch sehr glücklich und ich habe tatsächlich gar nicht kommen sehen. Ich wusste das nicht, dass du Therapie, also es hat, ich weiß nicht, ich finde es schön, dass wir so intensiv darüber geredet haben.
Ja.
Glaube und hoffe, dass das den Hörern und Hörerinnen auch so geht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass viele noch ihre Meinung dazu haben. Die sie bestimmt super freundlich in den Kommentaren uns mitteilen werden.
Bitte. Immer schön Liebe.
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 genau. Und bedanke mich auch, dass du hier warst. All deine Social-Media-Profile, um jetzt wieder bei dem Thema zu sein, verlinke ich in der Infobox und in den Shownotes. Ich kann mir vorstellen, dass heute einige auch dabei waren, die sagen, hey, ich will mehr von dir hören. Und deswegen umso schöner, dass es nicht nur bei der Musik bleibt, sondern eben auch beim Podcast.
Ja, ich freue mich auch. Ich habe richtig Bock zu reden. Habt ihr wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Ne?
In diesem Sinne, folgt nicht nur Scheitern für Anfänger, folgt auch Vivi. Abonniert den Channel, lasst doch gerne einen Kommentar da. Aber am Ende folgt eurem Herzen. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Danke für G7. Der G7-Gipfel, der war wunderbar.
Dankeschön.
Tschüss.